The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 5. Juli. Da, wo ich herkomme, in Amerika, war gestern der 4. Juli, unser Independence Day. Der Tag, an dem Amerika frei wurde und nicht mehr Kolonie der Briten war. Und wir Pioneers haben gestern in einem kleinen Ort in Mondorf in Nordrhein-Westfalen unseren eigenen Independence Day gefeiert. Denn wir haben Wort gehalten. Nach dem ersten Medienschiff, The Pioneer One, und dem Klartext Express, unserem Doppeldecker-Bus, haben wir nach nur einjähriger Bauzeit die Pioneer 2 zu Wasser gelassen. Und mein erster Dank gestern, aber auch heute Morgen, gilt den Arbeitern. An die 300 haben an diesem Medienschiff immerhin 52 Meter lang und 8 Meter breit mitgearbeitet. Eine internationale Truppe, die Betriebsleiter Walter Dietrich hier beschreibt.
Wir haben international Unterstützung auch gesucht, weil wir mit den Besten arbeiten wollten. Sprich, wir hatten Brasilianer hier, die mit angepackt haben, Experten waren in Hydraulik. Wir hatten Ukrainer hier, wir haben Russen hier, wir haben Spanier hier, wir haben Portugiesen hier.
Und ein Gutteil dieser Arbeiter stand gestern in der großen Werfthalle vor mir.
Natürlich kann man planen und konzipieren, so viel man will, aber letztendlich sind es die vielen fleißigen Hände und die Gewerke, die so ein Projekt zum Laufen bringen. Euer Qualitätsanspruch an eure Arbeit ist das, was dieses Schiff so großartig macht. Ohne euch kein Schiff. Und dafür möchten wir uns ganz, ganz herzlich bei euch bedanken.
Das Schiff ist technologisch ein wirkliches Wunderwerk.
Ja, das ist eine ganz neue Konzeption, nie da gewesen, nicht vergleichbar mit allen Schiffen, die wir bislang gebaut haben.
Sagt Rainer Miebach, einer der beiden Geschäftsführer der Luxwerft, in deren Hallen die Pioneer 2 gebaut wurde. In dem Schiff ist ein komplettes TV-Studio verbaut mit entsprechender Beleuchtung. Also braucht man eine gewisse Höhe. Aber was ist, wenn wir in Berlin auf der Spree unterwegs sind und es kommt eine Brücke? Dann muss das Dach runtergefahren werden. Eine Konstruktion, die die Werft vor große Herausforderungen gestellt hat.
Die meiste Zeit ist auf jeden Fall in das Hubdach gegangen, weil das quasi ein Prototyp ist, den es so noch nicht gibt.
Sagt Nils, einer der Schlosser, die an der Pioneer 2 mitgearbeitet haben. Aber nicht nur das hoch- und runterfahrbare Dach ist eine Besonderheit, auch der Antrieb. Rainer Miebach nochmal, der Geschäftsführer.
Wir haben einen großen Batteriesatz eingebaut und der ermöglicht ein autarkes Fahren mit Medientechnik, mit Antrieb. Wir haben zwei große Antriebe auf diesem Schiff realisiert und die werden über die Batterietechnik versorgt. Und das ist auch nochmal eine kleine Herausforderung für uns gewesen, für unsere Ingenieure. Und wir sind froh, dass wir das so meistern konnten.
Das Schiff fährt elektrisch und wird lautlos ohne Emissionen über die Spree gleiten, ist aber so ausgelegt, dass es auch europäische Gewässer befahren kann. Nachhaltigkeit war aber auch beim Bau ein großes Thema. Unsere Maxime war eine ziemlich einfache. Wir heißen The Pioneer. Wir fühlen uns als Pioneer und wenn wir ein Schiff bauen, dann muss jedes Teil an diesem Schiff pionierig sein. Das heißt, den modernsten Stand der Technik repräsentieren, auch ökologisch. Und deswegen haben wir 27 Tonnen grünen Stahl verbaut. Geholfen hat uns dabei der Klöckner-Konzern aus Duisburg. Der Chef von Klöckner, Guido Kerkhoff, war bei uns an Bord und er hat uns erzählt, wie grüner Stahl gewonnen wird und welches CO2-Einsparpotenzial er hat.
Grünen Stahl kann man auf zwei Wegen gewinnen. Das eine ist ganz klassisch Recycling, indem man Schrott einschmilzt und wieder zu Stahl walzt. Da kann man circa gut 50% des CO2-Ausstoßes einsparen, wenn man grünen Strom zum Einschmelzen verwendet. Das geht allerdings weltweit nur für ungefähr 40% der Mengen, die man erzeugen muss und die derzeit nachgefragt werden. Mehr Schrott ist nicht verfügbar. Die anderen muss man auf dem Weg der Direktreduktion erzeugen. Da ersetzt man im Hochofen die Kokskohle durch Wasserstoff. Und das sind die neuen Direktreduktionsanlagen, die man dort baut. Wenn man hier mit grünem Strom, grünem Wasserstoff unterwegs ist, kann man über 80% des CO2-Ausstoßes pro Tonne Stahl einsparen. Und wir konnten durch den Einsatz unseres grünen Nexigen-Stahls bei diesem Boot 30 Tonnen CO2 gegenüber einem herkömmlich hergestellten Stahl einsparen.
Aber auch das Team von Samsung war da und hat uns bei der Schiffstaufe in Mondorf bei strahlendem Sonnenschein besucht. Gemeinsam haben wir The Wall eingeweiht. Das ist das Herzstück unseres Ballrooms, eine riesige LED-Wand, mit der wir zum Beispiel auch Filmpremieren im großen und würdigen Rahmen umsetzen können. Amit Chatterjee, verantwortlicher Manager der Pre-Sales Solutions bei Samsung, erklärt, was das System der Wall so besonders macht.
Ja, man kann auf The Wall auch sehr gut Film schauen, das stimmt. Aber es hat natürlich noch andere Einsatzzwecke. Zum einen haben wir bei The Wall Micro-LED-Technologie, was der neueste Stand der Technik in dem Bereich LED ist, und wir haben hier verschiedene Technologien noch mit implementiert, wie unsere Black Seal Technologie. Dadurch haben wir extrem gute Schwarzwerte und auch wenig Reflexion auf der Oberfläche, und wir haben außerdem unsere Ultra Chroma Technologie. Das bedeutet, dass wir hier von der Farbdarstellung auch einen größeren Farbraum noch abdecken können. Das macht das Produkt wirklich vielseitig einsetzbar im Corporate Umfeld, im kreativen Bereich, und es gibt sogar eine Variante für Virtual Production. Das heißt, auch im Studioumfeld kann The Wall zum Einsatz kommen.
Und damit ist The Wall bei uns genau richtig. Schließlich haben wir im Bereich TV und Video in Zukunft viel vor mit der Pioneer 2. Aber ein Schiff besteht nicht nur aus Technik und Stahl, sondern auch aus Design, aus Möbeln, aus einem Möbel- und Designkonzept, das unsere Mission bei The Pioneer repräsentiert. Die Mission ist Vielfalt. Die Mission heißt Liberalität. Die Mission besteht darin, das andere gleichwertig zu Wort kommen zu lassen. Diversity ist ein Schlagwort unserer Zeit. Wir haben versucht, das in ein Möbelkonzept zu übersetzen. Keine Uniformität, sondern Vielfalt der Farben und der Form. Markus Benz, der Inhaber der Möbelfirma Walter Knoll, hat uns sein Konzept erläutert.
Also, es ist ein Perfect Match, weil es die Marke Pioneer ausdrückt. Und das ist das, worum es mir eigentlich geht. Die Farben, die Lebendigkeit, das ist das, was Pioneer braucht, um die Menschen abzuholen, anzufeuern, wenn sie herzukommen, zu inspirieren. Das ist eine richtig energizing environment. Und dann braucht man aber auch die Qualität, das Design, die Solidität, die dann auch dem Kunden die Ernsthaftigkeit und Seriosität mitteilt. Und genau darum geht es bei diesem Journalismus, der hier sehr ernst gemeint ist.
Die Schiffstaufe in Mondorf bei der Luxwerft war ein rauschendes Fest. I just fell in love, I just quit my job. I'm gonna find a job, and they were me so damn high. Natürlich mit der Pioneer Band, die uns dorthin begleitet hat. Aber es war eben auch mehr als nur eine Schiffstaufe, sondern es war ein Statement für einen neuen Journalismus. Dieses Schiff zeigt unsere Ambition, zeigt unseren festen Willen, Journalismus neu zu denken. Gabor hat das auf der Bühne so erklärt.
Friedrich Nietzsche hat gesagt, die Tanzenden werden für verrückt gehalten von denen, die die Musik nicht hören. Weil man den Tanzenden nicht verstehen kann, wenn man die Musik dazu nicht hört. Wir wurden für verrückt gehalten, als wir mit einem Schiff kamen, als wir mit einem Bus kamen, als wir mit einem zweiten Schiff kamen. Was bitteschön hat das mit Journalismus zu tun? Man wird von den Menschen für verrückt gehalten, die den Rhythmus der Zeit nicht verstanden haben. Wir wollen mit diesen Schiffen kein maritimes Statement setzen. Wir sind super dankbar bei allen, die das hier möglich gemacht haben. Aber wir wollen ein journalistisches Statement setzen. Unsere Mission ist keine maritime, sondern eine publizistische. Wir sind der Meinung, dass die Meinung von anderen Menschen nicht nur toleriert gehört, sondern dass sie zelebriert gehört. Wir sind der Meinung, dass der Journalismus sich verirrt hat, wenn er den Menschen nur Angst machen möchte.
Und diese Angst kann zu einer Lähmung führen. Dieses Land braucht vollgeladene Batterien, vollgeladen auch mit Zuversicht. Und deshalb ist dieses neue Medienschiff auch ein kämpferisches Statement für Zuversicht in widriger Zeit. Wir haben echte Probleme, aber wir haben keinen Grund zu verzweifeln. Wir sind oft unterschiedlicher Meinung, aber wir müssen uns deshalb nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Und deshalb haben wir gestern eben nicht nur ein Schiff und die Werftarbeiter und die Technikexperten und den Stallchef und den Möbeldesigner gefeiert, sondern auch Sie. Denn die Pioneer-Mission besteht aus lauter, lauter leidenschaftlichen Lesern und Leserinnen, Hörern und Hörerinnen. Und mit diesem zweiten Schiff haben wir dieser Leidenschaft ein Stück Heimat geschenkt. Und zur Feier der Taufe unseres neuen Schiffes möchten wir all denjenigen, die noch keine Pioneers sind, den Einstieg in unseren Pioneer-Journalismus so leicht wie möglich machen. Wenn Sie bis Sonntag Pioneer werden, reduzieren wir Ihnen den Mitgliedsbeitrag auf nur 1 Euro pro Woche für ein ganzes Jahr. Ich würde mich freuen, Sie jetzt endlich in unsere Pioneer-Familie aufzunehmen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview hören Sie gleich einen Ausschnitt von der neuen Ausgabe des Pioneer Literatur-Podcasts Edle Federn. Bestseller-Autorin Julie C. spricht mit dem Schriftsteller Navid Kermani über seinen neuesten Roman Das Alphabet bis S und wie er durch das Verschwimmen von Erdachten und Erlebten seine Geschichten aus einem besonderen Blickwinkel schreibt.
Es ist eben kein Abbild der Realität, also auch, ich glaube, bei meinen Reportagen auch nicht und beim Alphabet auch nicht, sondern immer ist es eine und insofern, ja, das ist ein Bericht erstatten, aber nicht in dem Sinne eines Protokollierens, was ist, sondern der Versuch, irgendwie eine Gegenwart zu fassen zu bekommen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erzählt uns über die Verluste von Tesla-Shortsellern in der vergangenen Woche und gibt uns einen Ausblick auf die neuen US-Arbeitsmarktzahlen. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Geschichte des größten Online-Händlers, denn heute feiert Amazon seinen 30. Geburtstag. Und in Frankreich schauen die Stars besorgt auf die französischen Parlamentswahlen. In der neuen Ausgabe von Edle Federn, dem Literaturpodcast von The Pioneer, spricht Julie C. mit dem Bestsellerautor Navid Kermani. Er ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Orientalist und habilitierter Islamwissenschaftler. In seinen wissenschaftlichen Arbeiten deckt Kermani ein breites Spektrum an Themen ab, von religiösen Schriften bis hin zu aktuellen politischen Analysen. Für seine intensive Auseinandersetzung mit kulturellen und religiösen Themen und für seine Brückenbauarbeit zwischen dem Islam und dem Westen wurde er 2015 mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Der Mann gilt als einer der bekanntesten Intellektuellen in Deutschland. Und in seinen Romanen geht es dem Public Intellectual vor allem um menschliche Grenzerfahrungen im Angesicht des Todes, des Alltags, der Religionen. Und das gilt natürlich auch für sein neues Buch, Das Alphabet bis S. Es ist eine Art Tagebuch, in dem er sich und seine Erfahrungen in einer fiktiven Geschichte mit Fäden der Realität entkapselt. Julie C. beschreibt Das Alphabet bis S von Navid Kermani folgendermaßen.
Es geht um Krankheit und Tod, um Hoffnung und Verzweiflung, um Religion und Politik, um das Schreiben und das Lesen, Lieben und Hassen und immer wieder um die Macht der Literatur. All das wären natürlich auch Themen für eine philosophische Abhandlung. Aber Navid Kermani entwirft stattdessen ein Kaleidoskop aus unzähligen Gedankensplittern, die, je nachdem, wie man sie dreht und wendet, sich zu immer neuen, aufregenden Bildern fügen. Das Ganze in einer Sprache, die bei aller Kunstfertigkeit angenehm uneitel ist und trotz hoher poetischer Kraft nie ins Selbstverliebte kippt.
Im Gespräch mit Julie C. spricht Kermani darüber, wie er seine Stimme als Autor gefunden hat, wie das Lesen und Schreiben ineinander fließen und über die Grenzen zwischen dem Erdachten und dem Erlebten. Hören wir mal rein.
Wenn du deinen Beruf benennen müsstest, würdest du dich eher Schriftsteller oder eher Journalist nennen? Oder würdest du sagen, da gibt es nicht so einen krassen Gattungsunterschied eigentlich?
Also, nee, ich würde schon sagen Schriftsteller, weil das umfasst ja vieles. Und während ich ja keine eigentlich journalistischen Texte schreibe, dann schreibe ich Reportagen. Mhm. Das sind aber auch alles eher so längere Reportagen. Also das folgt auch einer bestimmten Tradition der literarischen Reportage. Also ich bin kein anderer, wenn ich Reportagen schreibe. Aber es gibt in dem Roman eine Erzählerin, eine Ich-Erzählerin, und ihr Sohn nennt sie Lesschreiberin. Mhm. Und Lesschreiber, das finde ich einfach ein sehr, sehr, sehr schönes Wort für das, was wir alle so tun, Lesschreiben.
Würde das bedeuten, dass sozusagen Schreiben und Lesen ineinander übergehen? Ja, das ist der Begriff dafür.
Absolut. Ich glaube, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendwer ein gutes zweites Buch schreibt, ohne dass er ein manischer Leser ist.
Erstaunlicherweise gibt es das aber, ne? Es gibt wirklich Autoren, die total wenig lesen.
Ist das so? Ich kenne keinen.
Doch, ich kenne einige.
Aber ein erstes Buch glaube ich sofort. Aber über ein erstes Buch hinaus?
Ja, also ich denke jetzt an einen konkreten Fall. Ich nenne jetzt keine Namen. Da gibt es zwei. Und ich finde, es ist auch wirklich toll, auch stilistisch. Nährt sich aber nicht aus eigener Leseerfahrung. Das gibt es irgendwie auch. Also ich bin auch eher eine Autorin, die das total braucht, aber ich kann auch ein bisschen verstehen, dass manche Autoren das sogar auch planmäßig dann zumindest phasenweise nicht tun, weil diese Beeinflussung durch das, was man liest, kann ja positiv, die kann aber auch mal hinderlich sein.
Nein, ne? Das stimmt. Also das ist ja auch so, dass wenn ich schreibe, lese ich ganz systematisch nur das, was ich auch gebrauchen kann. Ja. Das auf jeden Fall. Und es ist ja auch nicht unbedingt immer die Quantität des Lesens. Also es ist genau wie ein Reisender. Also ich werde immer so auch öfters gefragt, muss man denn viel reisen? Ja, ich glaube, man muss viel reisen, nur reisen bedeutet ja nicht unbedingt geografisch weit reisen. Sondern es kann ja sein, mein Beispiel ist immer Arnold Stadler. Der ist für seine ganzen ersten Bücher nicht weit gereist, aber sie sind so voller Welt, weil er halt nur 20 Kilometer von, ich weiß gar nicht, wie diese kleinen Dörfer heißen, von Maulstetten nach Stettenmaul gelaufen ist. Ich weiß gar nicht. Also das ist nicht die, und vielleicht auch beim Lesen nicht die Quantität, aber dennoch, also einfach um an meiner These festzuhalten, würde ich behaupten, da ich ja diese beiden genannten Autoren nicht kenne, es ist ja nicht gesagt, dass ich sie gut finde.
Das sowieso. Vielleicht wäre Hingucken auch so ein Oberbegriff für beides, oder? Für das Reisen und auch für das Lesen. Also, dass es darum geht, aus dem eigenen Tellerrand, der eigenen Suppe heraus sich aufzumachen und einfach Welt reinzulassen, egal in welcher Form, also unabhängig vom Radius.
Ich glaube schon, dass es das Lesen ist, weil die Sprache sich herausbildet durch die Lektüre und der eigene Stil, die eigene. Aber ich glaube schon, dass es wirklich, um zu schreiben, man nimmt ja alles in sich auf, was man je gelesen hat. Und das, und um diesen Unterschied auch zur pragmatischen Alltagssprache, und vor allem der eigene Atem wird einfach viel, viel, also wenn man nicht liest, hat man immer nur das eigene Bewusstsein. Ist man dann immer nur hier und jetzt. Und durch das Lesen, durch das Leben mit all den Kolleginnen und Kollegen, die in meinem Bücherregal sind, habe ich ja immer die ganze Welt und die ganze Geschichte, seit 3000, 4000 Jahren. Und ich schreibe sozusagen immer, schreiben sich immer in meine Bücher hinein. Und ich glaube auch, dass in Büchern, in Romanen jedenfalls, der Anteil, der autobiografische Anteil gewöhnlich massiv überschätzt wird und der Anteil an Lektüren massiv unterschätzt wird.
Das ist interessant, gerade für jemanden wie dich, der ja schon sehr autofiktional schreibt. Ne? Also bei dir ist ja nun ich weiß nicht, ob autobiografisch denn das richtige Wort ist, aber zumindest die Membran zwischen dem Erlebten und dem Geschriebenen, die ist bei dir ja sehr durchlässig. Ja. Und zum Thema Lesen und Schreiben ist ja das aktuelle Buch auch wirklich quasi die Bibel dazu, weil das ist ja ein Lesetagebuch. Also deine Erzählerin zieht sich ständig in ihre Lesegruft zurück, liest sich systematisch durch das Alphabet, daher auch der Titel, kurz auch als Erklärung für alle, die uns zuhören. Und sie schreibt Tag für Tag tagebuchartig Einträge sozusagen, die sich sowohl um das drehen, was sie erlebt, aber auch um das, was sie gerade liest. Und die beiden Dinge reagieren auch ständig aufeinander.
Also es ist eigentlich so eine Tour d'horizon durchs eigene Bücherregal, weil ich vermute, dass all die Bücher, die da vorkommen, auch tatsächlich genau so bei dir in deinem eigenen Regal stehen, oder?
Ja, also eine Tour d'horizon durch die ungelesenen Bücher.
Durch die ungelesenen, muss man sagen, genau.
Das sind also alles Autoren, die sie vergessen. Also das ist gerade nicht das, was ihr entspricht, sondern gerade oft kämpft sie ja mit diesen Büchern, weil das sind genau die, die sie immer beiseite geschoben hatte.
Ja. Eine kurze Frage noch, bevor wir noch tiefer in dein Buch reingehen. Du hast gerade ganz kurz gesagt, dass du beim Reportagenschreiben und beim Literaturschreiben kein anderer bist. Also, dass das sozusagen dieselbe Person ist, die das macht. Ich wollte da nochmal ganz kurz nachfragen, ob das tatsächlich so, also ob das wirklich so ist, weil ich das selber halt ganz anders erlebe. Also, wenn ich losfahre und reise, schon mit dem Vorsatz eigentlich auch darüber zu schreiben, verändert sich erstens total der Blick auf die Welt, ganz automatisch. Ich merke aber auch, dass ich irgendwie in ein anderes Schreibwesen so hineinkomme. Also ist es bei dir wirklich anders? Ist sozusagen der literarische Autor identisch mit dem, sagen wir mal, Reiseschriftsteller?
Ja, das ist jetzt nicht in diesem Buch, aber zum Beispiel mit deinem Namen. Ich kann das, glaube ich, für mich sagen. Also das ist immer doof, wenn man das eigene bewertet. Aber ich empfinde das so, dass meine Reportagen eigentlich erst dann also mir entsprochen haben, oder jedenfalls so, dass ich denke, dass sie besser geworden sind, seit ich wirklich nicht mehr versuche, Journalist zu sein, sondern seit ich wirklich, das war für mich dein Name, weil ich, das war insofern für mich wirklich auch eine Befreiung als für alle meine Bücher, weil in dein Name habe ich ja alles reingenommen.
Ja.
Und Unterschied.
Du hast hier keine Fesseln angelegt.
Ich habe einfach alles, ich habe mir, es gab überhaupt kein Genre. Mhm. Und seitdem ist es für mich viel einfacher mit all diesen, weil ich mir diese Beschränkungen gar nicht mehr mache und weil ich und dann viel mehr zu meiner eigenen Stimme gekommen bin.
Mhm. Interessant, ja, also wie so ein Befreiungsschlag. Ist es denn dann umgekehrt genauso? Also würdest du sagen, wenn du, also das Alphabet bis S ist ja nun wirklich kein Reisetext, also das ist ja auch ein fiktionaler Text, zumindest in großen Anteilen. Hast du da trotzdem auch dieses Reportageauge? Also ich dachte das halt zum Teil beim Lesen, dass das, was man bei dir so als Gattungsbegriff ja auch Autofiktionalität nennt, ein Begriff, mit dem ich gar nicht so irrsinnig viel anfangen kann, weil ich finde es schwer zu trennen oft zwischen Erdachtem und Erlebtem. Also ich finde, die Grenzen sind da eigentlich gar nicht so auffindbar. Aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass du durch dein eigenes Erleben auch mit dem Auge der literarischen Reportage durchgehst. Also als wäre sozusagen Kermanis Leben auch Ostafrika, durch das du durchfährst, also, um es dann auch zu beschreiben.
Ja, also das ist jetzt für mich ehrlich gesagt ein neuer Gedanke, aber ich glaube, es ist so, dass ich nur halt angereichert durch, also natürlich durch die ganzen fiktionalen und Erfindungen und Fantasien und viele Träume, die ja auch drin sind und vor allem durch die Lektüren, aber letztendlich der Blick. Es ist eben kein Abbild der Realität, also ich glaube bei meinen Reportagen auch nicht und beim Alphabet auch nicht, sondern immer, es ist eine und insofern, ja, das ist ein Bericht erstatten, aber nicht in dem Sinne eines Protokollierens, was ist, sondern der Versuch, irgendwie eine Gegenwart zu fassen zu bekommen. Das gelingt mir aber nicht mit den Mitteln des Tagebuchs oder des Blogs oder des einfach Mitschreiben, sondern das ist immer geformt. Also insofern, ja, das ist ob ich jetzt eine Begegnung beim Joggen beschreibe oder ob ich eine Begegnung in Afrika beschreibe, der Vorgang
ist eigentlich der gleiche.
Der Vorgang ist natürlich derselbe. Ja.
Um das restliche Gespräch zwischen diesen beiden Bestseller-Autoren zu hören, können Sie die neue Folge von Edle Federn auf thepioneer.de und in unserer App finden. Den Link haben wir für Sie auch in die Shownotes dieses Podcasts gepackt. Viel Freude beim Zuhören.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da hatte gestern die Börse zu. Da in den USA der 4. Juli, der amerikanische Unabhängigkeitstag, gefeiert wurde. Allerdings hat unsere Frau an der Wall Street immer was zu berichten und damit schalten wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Hallo, Chelsea.
Ich hoffe, dass du gestern den Feiertag genießen konntest. Bestimmt eine schöne Juliwoche in New York. Aber für die Tesla-Shortseller ja eher nicht. Sie haben diese Woche Milliarden Verluste gemacht. Anne, sag uns, was da passiert ist und welche Auswirkungen diese Geschichte auf den Aktienmarkt und die Investorenstimmung haben könnte.
Ja, genau, was da passiert ist und dazu nochmal kurz zum Verständnis. Shortseller wetten ja auf fallende Kurse. Und Tesla war ja zuletzt auch nicht unbedingt die beste Aktie der E-Auto-Hersteller, hatte ja zuletzt auch sehr stark unter der insgesamt fallenden Nachfrage nach E-Autos gelitten und damit auch die Aktie. Also an sich schon naheliegend, dass große Wall Street Player sich gegen Tesla positionierten. Aber diese Woche kamen ja die neuen Auslieferungszahlen von Tesla raus und die fielen besser aus als erwartet. Auch wenn es weiter Rückgänge gibt, konnten die Anleger positiv überrascht werden und schickten die Aktie innerhalb von 2 Tagen um 17% nach oben. Und das brockte den Shortsellern Verluste von $3,5 Milliarden ein. Seit dem Tief im April ging es für die Aktie schon um 73% nach oben. Nach den Gewinnen in dieser Woche sind die Jahresverluste insgesamt sogar fast wieder gut gemacht. CEO Elon Musk, der in den letzten 2 Tagen mit den Aktiengewinnen fast $15 Milliarden machte, feierte die Verluste der Shortseller. Er griff sogar den Microsoft Co-Founder Bill Gates an, der ja auch öfter schon die Tesla-Aktie geshortet hatte. Bevor wir uns jetzt aber alle auf die Tesla-Aktie stürzen, die kompletten Quartalszahlen gibt es erst Ende des Monats und da muss Tesla erstmal überzeugen, würde ich sagen.
Alles klar, Anne. Und heute werden die Zahlen des US-Arbeitsmarkts veröffentlicht. Gib uns einen Ausblick. Was kann man da eigentlich erwarten?
Ja, echt super spannendes Thema. Da schauen echt alle an der Wall Street ganz genau hin, weil davon ja auch die weitere Strategie der Notenbank abhängen könnte. Experten glauben, dass im Mai 200.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Das wäre ein Rückgang von den 272.000 im Vormonat. Das wäre tatsächlich ein gutes Zeichen und würde zumindest ein bisschen zeigen, dass der Arbeitsmarkt sich abkühlt. Und genau das will die Notenbank ja sehen, um die Zinswende einzuleiten. Interessant wird aber auch zu sehen, wie sich die Arbeitslosenrate entwickelt. Im Mai ist die ja auf 4% gestiegen. Experten glauben, dass die diesmal gleich geblieben ist. Man will sich aber über solche Daten auch nicht zu sehr freuen, weil ja auch weiterhin die Gefahr einer Rezession besteht. Also echt ein schmaler Grat für die Notenbank. Und auch der Grat, wann schlechte Nachrichten wirklich schlechte Nachrichten sind, anstatt gute, ist in dem Zusammenhang auch echt schmal. Also die Märkte können heute je nach Auslegung in die eine oder andere Richtung reagieren. Volatil wird es aber so oder so.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass Amazon beinahe nicht Amazon geheißen hätte. Der Online-Versandhandel-Gigant wird heute 30 Jahre alt. Und an diesem besonderen Tag blicken wir gemeinsam auf die Anfänge eines Unternehmens, das heute zu den größten und mächtigsten der Welt zählt. Heute vor genau 30 Jahren, am 5. Juli 1994, gründete der damals 30-jährige Jeff Bezos in seiner kleinen Garage in Seattle eine Online-Plattform, auf der man zunächst nur Bücher kaufen konnte. Er nannte sie, nein, nicht Amazon, sondern Kadabra.
What should the name of the company be? What you need for the incorporation? It was very clever. I had already thought of this. I knew he was going to ask me that question. And so without even missing a beat, I said, Kadabra, Kadabra Inc., like abracadabra.
Tja, lange sollte dieser Name aber nicht halten, denn...
Well, I instantly knew that was an incredibly dumb name because he came back to me right away with cadaver. I said, no, not cadaver, Kadabra. And he's like, Kadabra? I said, no. So anyway, the company was incorporated as Kadabra Inc. Right there. And 3 months later was changed to Amazon.com.
Bezos konnte sein aufstrebendes Unternehmen doch nicht mit etwas in Verbindung bringen, das ähnlich wie Kadaver klingt und an den Tod erinnert. Es musste ein neuer Name her. Letztlich ließ er sich vom größten Fluss der Welt inspirieren, dem Amazonas. Und so war Amazon geboren.
We are in the nerve center.
This is the first office of Amazon.com Inc. And look here, this is my desk here. And that's the fax machine, as you can see there.
In einem alten Video präsentiert Jeff Bezos stolz das erste Büro von Amazon.com. Recht bescheiden, ziemlich chaotisch mit unzähligen Post-its, die überall herumfliegen, so wie man sich eben die Brutstätte eines Tech-Giganten vorstellt. Wir sagen heute nochmal Happy Birthday Amazon!
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass sich jetzt Frankreichs erfolgreichste Sängerin Aya Nakamura zu den Parlamentswahlen am Sonntag geäußert hat. Die 29-jährige Sängerin wurde unter anderem mit Liedern wie dem hier bekannt. Entre nous y a un fossé, toi t'es bon qu'à faire la mala. Bébé, bébé du sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé du bossa. Bébé, bébé du sale, allo, allo, allo. Aya hat afrikanische Wurzeln. Als kleines Kind kam sie nach Frankreich, wo sie heute eine beeindruckende Karriere hingelegt hat. Sie wäre aber von den ausländerfeindlichen Vorhaben der rechten Partei Rassemblement National betroffen, die am Sonntag zur Wahl stehen. Die würden nämlich gerne Doppelstaatlern den Zugang zu bestimmten staatlichen Stellen verweigern oder planen, jenen, die in Frankreich von ausländischen Eltern geboren wurden, einfach die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Auf der Plattform X sprach sich Aya deshalb gegen die extreme Rechte im Land aus. Sie schreibt, sie fühle sich dazu verpflichtet, als bekannte Künstlerin ihre Meinung mit anderen zu teilen. Und damit ist sie nicht die Einzige. Es haben sich noch weitere bekannte Persönlichkeiten aus Frankreich zu Wort gemeldet. Unter anderem auch der Kapitän der französischen Fußballnationalmannschaft, Mbappé.
Wir wissen, dass wir uns in einem sehr wichtigen Moment in der Geschichte unseres Landes befinden. Deshalb möchte ich mich wirklich an das französische Volk und insbesondere an die junge Generation wenden. Ich glaube, dass wir eine Generation sind, die den Unterschied ausmachen kann. Wir müssen uns mit unseren Werten identifizieren, den Werten der Vielfalt, der Toleranz und des Respekts.
Doch ob diese Ausrufe auch wirklich einen Einfluss auf die Ergebnisse der Parlamentswahl haben werden, das können wir zu diesem Zeitpunkt nur hoffen. Denn was wäre ein Land ohne kulturelle Vielfalt und all das Talent, das Menschen wie eben auch Aya mitbringen? Deswegen hören wir jetzt ihren größten Hit. Hello, Papi, mi que pasa? J'entends des bails à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja, dja, y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta katana, dja, dja, genre. En katana, baby, tu t'aides ça. Ich wünsche Ihnen jetzt einen unnachgiebigen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag begrüßt Sie mein Kollege Gabor Steingart genau aus diesem Studio. Same time, same place. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya air. Crache encore, ya air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta katana, dja, dja. Genre, en katana, baby, tu t'es ça. Pas ta katana, dja, dja, genre. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta katana, dja, dja, genre. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja, dja. J'suis pas ta katana, dja, dja, non. Y'a pas moyen, dja, dja, ouais. En katana, baby.